Mission Outdoor, ein Podcast von Outside Stories, die Outdoor-Community im Netz und beste Adresse, wenn es um deine Sport- und Outdoor-Ausrüstung geht. outside-stories.de Es war für deutsche Rennradfans ein wirklich wunderbarer Tag, der 27. Juli 2023. Eine junge deutsche Rennradlerin startet auf der 5. Etappe der Tour de France Femmes einen Ausreißversuch, der dauert 34 Kilometer. Ziemlich erschöpft, aber super glücklich rettet sie einen Vorsprung von gerade mal 22 Sekunden ins Ziel in Albi. Das ist die Tour de France, wie die Fans sie lieben. Drama bis zum Ende und eine Heldin auf Soloritt. Liebe Ricarda Bauernfeind, wenn du an diese 34 Kilometer am Ende heute denkst, wie viel Gänsehaut kriegst du da noch?
Ganz, ganz viel, am ganzen Körper. Es ist wirklich immer noch ein Moment, ja, den ich niemals vergessen werde, den gesamten Tag. Das ist einfach unbeschreiblich.
Man spricht da ja immer so von dem Tunnel, in dem ihr Rennradler seid, wenn es so komplett über alle Limits und Grenzen und körperliche Schwellen drüber geht. Kannst du dich überhaupt erinnern an diese letzten Minuten oder warst du da wirklich wie in Trance?
Es fragen mich wirklich viele Leute, an was ich dann gedacht habe in den letzten paar Minuten oder was ich gehört habe, was ich wahrgenommen habe, ob ich vielleicht auch ja über Funk noch irgendwas wahrgenommen habe, aber ich kann es gar nicht sagen. Also ich kann mich eigentlich an nichts erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich einfach gekämpft habe und in jedem Moment das gelbe Trikot an mir vorbeifahren sehen, aber ja, es war nicht so.
Ich habe das am Fernseher verfolgt und es war wirklich ein großartiger Moment, war für mich, da ich dich ja auch schon seit ein paar Jahren kenne, so ein bisschen, ich drücke die Daumen für meine kleine Cousine oder so. Und wahrscheinlich haben dir sehr, sehr viele Menschen zu Hause Daumen gedrückt, ne?
Ja, doch. Also ganz Eichstätt hat ungefähr an diesem Donnerstag den Fernseher angehabt und hat es angeschaut und wenn man es nicht angeschaut hat, dann wurde man angerufen von Freunden, Familie, um es anzuschauen. Also ja, ich glaube, es haben wirklich viele Leute gesehen.
Nicht nur durch diesen Etappenerfolg, sondern für die ganze Saison bist du dann zur Radsportlerin des Jahres 23 gewählt worden. Das war schon auch eine richtig große Auszeichnung für dich. Hat sich denn dein Leben seit diesem Riesenerfolg maßgeblich verändert?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also definitiv im positiven Sinne. Einfach zum einen, ich als Person werde viel häufiger erkannt oder ich habe auch viel mehr, sage ich mal, Medienanfragen bekommen. Aber ja, auch generell der ganze Radsport oder der Frauenradsport ist dadurch auch viel populärer noch geworden und hat einfach noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und ja, ich freue mich, dass ich da einfach ein bisschen einen Teil dazu beitragen konnte und auch zum Beispiel hier jetzt in meinem Heimatverein, beim SV Marienstein, ist es auch so, dass der Radsport gefühlt boomt. Also die haben jetzt eine Radsportabteilung und als ich klein war, ja, davon hätte ich geträumt, dass es sowas gibt und jetzt sind da 15 bis 20 Kinder jedes Mal dort.
Und genau das ist ja das Schöne, wenn Profisportler Erfolge haben, dass dann eben ihre Sportart vor allem in ihrer Region tatsächlich nach vorne kommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast, Ricarda. Irgendwo zwischen studieren, trainieren und Hühner füttern.
Und Kuchen backen.
Kuchen backen auch noch. Es gibt wunderbare Bilder von dir zwischen den Hühnern. Das sind, ich nehme an, die Hühner deiner Eltern. Das sieht schon ziemlich nach Idylle aus.
Ja, genau. Also eigentlich hauptsächlich die Hühner von meinem Papa. Meine Mama, die ist immer bei uns im Gemüsegarten und ja, hat einfach einen grünen Daumen. Der Papa, der ist eher so der Hühnervater und ja, ich versuche dann alles in der Küche zu verwerten.
Irgendwie sind es aber schon zwei Welten, die da aufeinanderprallen. Also diese High-Tech-Welt, Radsport mit euren 35 Millionen Euro teuren Rennern und ihr seid komplett verkabelt und überall Uhren und Wattmesser und was weiß ich, also wirklich High-Tech. Und dann andererseits erzählst du vom Hühnerfüttern, von Gartenarbeit und vom Kuchenbacken. Sind es zwei Seelen in deiner Brust?
Ja, also es sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Einfach um abzuschalten, um nicht die ganze Zeit im Radsport oder in der, ja, in dem Themengebiet Radsport quasi gefangen zu sein, sondern einfach mal nochmal was anderes zu sehen, abzuschalten und ja, den Kopf frei zu bekommen.
In Eichstätt, im schönen Altmühltal, für diejenigen, die es nicht kennen, liegt in Bayern, in Oberbayern, zwischen München und Nürnberg, so auf halber Höhe. Und da in diesem Eichstätt, da war es auch, dass du dein erstes Rennrad bekommen hast, wie ich gelesen habe, mit 12 Jahren. War auch ungewöhnlich. Warum wolltest du als junges Mädchen unbedingt ein Rennrad haben?
Ja, das haben sich meine Eltern damals auch gefragt. Also, ich musste sie auch wirklich davon überzeugen. Zuerst hat mein Bruder, der ist 5 Jahre älter als ich, ein Rennrad bekommen und ist dann auch Rennen gefahren. Und mein Bruder und ich, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich wollte dann immer das machen, was er gemacht hat. Und dann wollte ich natürlich auch ein Rennrad, wollte ja auch Rennen fahren.
Aber natürlich
Und
besser als er.
natürlich besser als er, klar. Deshalb hat er dann zum Triathlon gewechselt. Nee, aber ja, dann, also meine Eltern, die waren anfangs nicht so begeistert davon. Und ich meine, ja, ich bin ein Mädchen gewesen. Es war jetzt nicht die typische Sportart für ein Mädchen. Und ich war auch noch 12 Jahre alt und da wünscht man sich natürlich alles und dann hat man es und dann braucht man es nicht mehr auf gut Deutsch. Und daher haben die ein bisschen gezögert und dann sind wir im Urlaub gewesen und meine Eltern sind wandern gegangen und mein Bruder und ich, wir hatten an dem Tag einfach keine Lust und wir wollten unser eigenes Ding machen und sind dann joggen gegangen und zufälligerweise sind wir dann den gleichen Berg hochgejoggt, den meine Eltern gewandert sind und oben haben die ein kleines Päuschen gemacht und nach unten geschaut und dann haben sie gesagt, Mensch, was sind denn das für Verrückte, die da hochjoggen? Und irgendwann haben sie erkannt, dass das mein Bruder und ich waren. Und dann haben sie gesagt, okay, also sie ist ehrgeizig und jetzt müssen wir ihr doch vielleicht einen Ränder kaufen.
Das ist eine coole Art und Weise, seine Eltern zu überzeugen. Einfach
Ja.
mal machen. Ja, und dann ging es ja total rapide los mit deiner sportlichen Karriere auf dem Rennrad. Ein Jahr später hast du schon eine Kids-Tour in Berlin gewonnen. 4 Jahre später warst du deutsche Juniorenmeisterin auf der Bahn. 2018 bei der Europameisterschaft dabei, auch bei der Straßen-WM 2018. Also es ging immer, immer weiter, immer schneller. Warst du selber überrascht, wie flott du dann plötzlich zu den Besten weltweit in deinem Alter gezählt hast?
Ja, total. Also ich hatte ja eigentlich gar keine Vorstellung, wie das da so weitergeht, wie die Entwicklung dort ist. Ich bin dann ein Jahr für RC Germania Weißenburg gefahren und dann hat da aber die Rennradabteilung zugemacht und dann bin ich zu Ansbach gewechselt und bin dann da eben bis zu meinem Frauenjahr gefahren und da wurde ich vom Bodo Schwager dann immer zu Rennen mitgenommen und ich meine, ich kannte die Rennen ja nicht. Ich wusste nicht, was das für ein Stellenwert ist oder zum Beispiel Kids zu Berlin, was das für eine Rundfahrt ist. Und dann bin ich da halt einfach mitgefahren und war dann halt erfolgreich. Und erst so im Nachhinein, ja, die Kids zu Berlin ist eigentlich so im Nachwuchsbereich so die bekannteste Tour, also auf jeden Fall in ganz Deutschland. Und wenn man anschaut, welche Personen die Tour schon gewonnen haben, auch bei den Männern jetzt hat, John Degenkolb zum Beispiel, dann ja, weiß man schon, was die für einen Stellenwert hat. Aber in dem Moment wusste ich das nicht und bin dann halt einfach gefahren.
Ja, da kommt so eine Hühnerbäuerin aus Eichstätt und gewinnt einfach.
Genau.
Dann hast du 2022 einen Vertrag bei Canyon-SRAM, einem der besten Teams im Radzirkus weltweit, unterschrieben. Als die dich kontaktiert haben, hast du gedacht, das ist ein Aprilscherz oder versteckte Kamera?
Also es war eigentlich Ende 2021, weil ich habe 2020 so mit dem Radsport schon aufgehört und eigentlich für mich abgeschlossen, auch mit dem Traum, Profi zu werden. Einfach weil
Aber
ich.
Aber das musst du mir jetzt kurz erklären. Also so erfolgreich in jungen Jahren und dann hast du keinen Bock mehr, jetzt gehe ich Golf spielen oder.
Also ich war in der Nachwuchsklasse oder sagen wir in der Juniorenklasse ziemlich erfolgreich auf der Bahn, aber nicht so erfolgreich auf der Straße. Also in Deutschland war ich schon Top 3 noch, aber es war jetzt auf internationaler Ebene, ja, hat es einfach nicht für ganz nach vorne gereicht und auch nicht für den Profivertrag. Und ich bin dann in der Bundesliga gefahren und es hat mir aber dann einfach irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht und ich habe mich selber viel zu sehr unter Druck gesetzt und nicht mehr diese Leichtigkeit und Lockerheit gehabt und eben auch dadurch nicht mehr den Spaß. Und dann fragt man sich halt irgendwie, ja, rentiert sich das, sich jedes Mal so verrückt vor dem Rennen zu machen und eigentlich gar keinen Spaß daran zu haben und das weiterhin zu machen und vor allem so intensiv zu betreiben. Und dann habe ich für mich einfach den Entschluss gefasst, dass ich das nicht mehr möchte und habe mich dann auf mein Studium konzentriert und eigentlich den Radsport eher so hinten angestellt und bin dann halt aufs Rad gegangen, wenn es gerade von der Zeit her gepasst hat und wenn ich Lust hatte. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch das Ganze mit Corona und so weiter. Es waren dann auch gar keine Rennen. Und die Rennen waren dann alle eher ab August, also hat sich alles nach hinten verschoben. Und dann habe ich mich zum Spaß halt bei der Deutschen Meisterschaft angemeldet und bin dann da Dritte geworden. Und dann hat mich der Bundestrainer gefragt, ob ich nicht doch bei der U23-Europameisterschaft starten möchte. Und dann bin ich da doch gestartet. Und ja, dann bin ich irgendwie doch wieder zurück in der Radsport-Bubble gewesen.
Und das hat sich gelohnt. 2022 Gesamtdritte auf der Andalusien-Rundfahrt, EM-Bronze mit der deutschen Mixed-Staffel. Dann dieser Julitag 23 bei der Tour de France, über den wir schon gesprochen haben. Gesamtneunte bei dieser Tour. Abgerundet 2023 noch mit einer WM-Bronzemedaille mit der deutschen Mixed-Staffel. Wie oft wachst du auf, Ricarda, und denkst dir, ja, shit, ich habe ja doch alles nur geträumt?
Oh. Ja, also mittlerweile habe ich das Ganze zum Glück realisiert. Auch, ja, sage ich mal, die Medaille, die erinnert mich dann doch immer an den Tag und bestätigt.
Wo hängt die?
Die hängt in meinem Trainingsraum tatsächlich. Im Winter sehe ich sie dadurch sehr, sehr, sehr oft, eigentlich täglich, wenn ich dann indoor trainiere, also auf meiner Rolle. Aber ja, im Sommer sehe ich es auch, wenn ich dann mein Rad nehme und nach draußen gehe. Das ist eine schöne Erinnerung jedes Mal.
Und das alles mit Blick aufs Altmühltal und dieses Eichstätt, Ricarda, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Radsport-Mekka, hast du ja selber auch schon erklärt, aber ein paar Jahre vor dir gab es eine andere sehr ambitionierte und erfolgreiche Radsportlerin aus Eichstätt, Anna Knauer heißt sie, war auch bei Olympischen Spielen dabei. Hat dich das motiviert, inspiriert, dass es da eine junge Radlerin eben aus der Gegend gab, die weltweit unterwegs war?
Ja, auf jeden Fall. Also Anna Knauer war ja dann auch damals bei Erste Germania Weißenburg und auch ihr Papa, der Ernst, der hat mich auch lange Zeit dann begleitet in der Nachwuchsklasse. Und ja, Anna hat quasi mir gezeigt, dass es möglich ist und dadurch habe ich auch viel immer mitbekommen, wie es im Profi-Peloton ist. Natürlich war es zu der Zeit einfach noch nicht so, dass der Frauenradsport so geboomt hat und mittlerweile haben sich die ganzen Strukturen natürlich auch wirklich verbessert, sei es Bezahlung oder jetzt halt die ganzen teaminternen Strukturen mit Physio, Trainer und so weiter. Aber ja, es war auf jeden Fall, oder es ist auf jeden Fall schön, jetzt mittlerweile zwei Eichstätterinnen zu haben.
Bald werden die Radsportfans nicht mehr zum Tourmalet oder Mont Ventoux pilgern, sondern nach Eichstätt, wo
Ja,
die.
wobei da ein bisschen die Höhenmeter fehlen.
Dafür gibt es da die besten Rennradlerinnen der Welt. Künftig der Nachwuchs, den du jetzt quasi inspirierst. Wie ist es, wenn du so rund um deine Heimatstadt radelst? Passiert es auch mal, dass dann Leute dich freundlich anhupen, weil sie dich erkennen?
Naja, ich weiß immer nicht, ob das jetzt freundlich ist oder nicht.
Wir gehen mal davon aus.
Die Hupe hat leider nur einen Ton. Aber ja, wir gehen mal davon aus, dass es freundlich ist und dann wird man schon oft angehupt.
Outside Stories, alles über Sport und Outdoor-Ausrüstung von Usern für User. Denn wir sind Outdoor. Jetzt registrieren. Folge uns auf Instagram, outsidestories.community oder Facebook, Outside Stories. Um auf die Hühner zurückzukommen, in deinem Studium beschäftigst du dich quasi auch ein bisschen mit Hühnern, also mit Ernährung und mit Hauswirtschaft. Das sind deine Studienfächer, mit dem Ziel, wenn ich das richtig gelesen habe, Lehrerin zu werden.
Genau, an beruflichen Schulen dann.
Das heißt, du wirst dann den Schülerinnen und Schülern irgendwann erklären, was ist gesunde Ernährung, wie kocht man gesund, nachhaltig oder worum geht es da so genau?
Genau, also es kommt dann darauf an, an welcher Schule ich genau bin, also welche Bereiche die Schule abdeckt, entweder Kinderpflege oder zum Beispiel für Bäcker, Konditoren, Köche. Und dann bringt man denen bei, zum Beispiel, sei es jetzt kindgerechte Ernährung oder die einzelnen Lebensmittel, die Zubereitungsarten und so weiter. Aber da halt mehr den Theorieunterricht sozusagen.
Und ich meine, Ernährung ist für gerade Ausdauer-Profisportler wie dich ja auch total entscheidend im Rennen und im Training. Ernährst du dich speziell? Es gibt ja viele Trends und Moden immer wieder mal. Low Carb, Keto ist gerade in aller Munde, Paleo, vegan natürlich. Machst du irgendwas Spezielles?
Nee, also eigentlich gar nicht, aber ich würde sagen, dadurch, dass man so viel Sport macht, isst man eher High Carb. Weil
Das heißt,
die eben die Tankfüllung sind.
ja, und vermutlich sagt dir dein Körper, das höre ich oft von, gerade von Ausdauersportlern, dass der Körper eigentlich einem Signale gibt, was er gerade braucht, ob er gerade viele Kohlenhydrate braucht oder eher Eiweiß. Hast du auch so ein Körpergefühl schon entwickelt in deinem jungen Alter?
Ja, also ich denke, jetzt dadurch, dass ich halt wirklich im Profi-Peloton fahre, ist es so, dass man ja nicht drumherum kommt, sich früher oder später mit der passenden Ernährung ja zu beschäftigen. Und im Radsport ist es einfach super wichtig, genug Kohlenhydrate zu essen, weil der Körper eben harte Belastungen nur mit Kohlenhydraten machen kann. Und daher wird es uns auch vom Team immer eingetrichtert oder immer, ja, wir werden immer daran erinnert, genug zu essen, viele Kohlenhydrate, sowohl im Training als auch im Rennen. Und ja, also essen, essen, essen die ganze Zeit. Nur dadurch kann man performen.
Deshalb hast du gerade auch Kuchen gebacken.
Genau, aber auch weil mein Papa morgen Geburtstag hat.
Oh, herzlichen Glückwunsch an ihn. Wenn du dann unterwegs bist, auf Tour, Rundfahrten oder im Trainingslager oder so, dann kannst du aber nicht selber Kuchen backen und kochen, sondern dann bist du darauf angewiesen, was das Hotel dir auf den Tisch stellt. Ist das in der Regel okay?
Ja, also entweder das Hotel oder unsere Physios, die versorgen uns dann auch immer. Also die kochen dann. Manchmal haben wir auch einen extra Koch dabei bei großen Rundfahrten, wie der Tour de France zum Beispiel. Aber unsere Physios, die sprechen, oder generell unser Team bespricht es dann auch manchmal mit dem Hotel, dass wir jetzt zum Beispiel nicht irgendwie frittierte Sachen oder so bekommen, sondern einfach ganz normal Reis, Nudeln, Soße, Lachs, Hühnchen. Einfach so die Basics und dann passt es.
Das heißt, ihr habt auch Koch dabei, Masseure, Physios. Ist dann noch ein Unterschied zwischen jetzt einem Frauenteam und einem Männerteam? Haben die dann noch mehr Personal zur Verfügung oder hat sie das angegleicht?
Also bei den Männern ist natürlich von der Anzahl her schon noch mal ein bisschen mehr Personal dabei. Liegt vielleicht auch daran, dass die Männer ein größeres Team haben, also bei denen ist es teilweise 30 bis 40 Leute oder halt Fahrer in dem Team. Natürlich fahren nicht immer alle das Rennen, aber da ist einfach das Team größer. Bei uns sind es jetzt insgesamt 14 Fahrerinnen. Und ja, ich denke, wir können uns aber als Frauen echt nicht beschweren. Wir haben alles, was wir brauchen. Und das hat sich halt in den letzten Jahren auch super entwickelt. Also wir haben für jeden Bereich quasi eine Person oder eine Ansprechperson und werden rundum gut betreut.
Das freut mich total, das zu hören, dass es doch Sportarten gibt, wo die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung quasi erreicht ist. Finanziell, wie schaut es da aus? Ich vermute mal, kriegen die Jungs und Männer doch noch ein bisschen mehr durch die Sponsoren, die Fernsehverträge und so weiter.
Ja, also unterm Strich bekommen die Männer schon noch mehr. Aber bei uns Frauen ist es auch mittlerweile so, dass die Teams, die den Welttour-Status haben, auch einen Mindestlohn haben. Also daher sind die Teams verpflichtet, ja, einen gewissen Betrag zu zahlen. Und dadurch können auch Frauen mittlerweile davon leben. Also das wirklich als normalen Beruf machen, ohne nebenbei arbeiten zu gehen, was eben bis vor ein paar Jahren einfach undenkbar war. Und ja, es gibt natürlich immer noch die Unterschiede, aber wir können uns mittlerweile echt nicht beschweren. Und ich denke, wenn es jetzt in den nächsten Jahren so weitergeht oder die Entwicklung so weitergeht, wie sie in den letzten 3, 4 Jahren war, dann ja, schaue ich zuversichtlich.
Dann müssen irgendwann mal die Männer drum betteln, dass sie so viel kriegen wie ihr wahrscheinlich. Ricarda, wenn wir über Betreuer reden und Physios und Essen und Trainingslager und Hotel, dann müssen wir auch über ein unangenehmes Thema sprechen, ist leider in allen Profisportarten nach wie vor vertreten, das Doping. Im Rennradsport ist es halt über die letzten Jahre und auch schon davor sehr groß in Medien gewesen. Hast du jemals bei Konkurrentinnen gedacht, das gibt's nicht, so gut kann die nicht sein oder so gut kann die nicht geworden sein in einem Jahr? Also hast du irgendwann mal so einen Verdacht gehabt?
Nee, also ich denke, Verdacht hat man nicht. Man sagt natürlich immer so, boah, wie kann es sein, dass die so gut ist? Oder ja, wie kann es sein, dass die so gut die Berge hochkommt? Aber ja, ich meine, das ist halt dann so, ist auch viel Tagesform und ist halt auch die Erfahrung. Es gibt noch so viele andere Faktoren und mittlerweile, man wird ja eigentlich ständig getestet und man weiß ja nicht, wann die Kontrollen sind, die Dopingkontrollen. Daher ist es ja eigentlich ja unmöglich, da irgendwie was zu verheimlichen. Natürlich irgendwie im Nachhinein kommt dann doch immer noch ein Fall mal raus, aber ja, mittlerweile sind halt die Kontrollen und alles wirklich ja regelmäßig und eigentlich unmöglich, da noch irgendwie mal zu dopen.
Glaubt man den Radherstellern, dann ist der Anteil von Frauen und gerade auch von jungen Frauen und Mädchen im Rennradsport ziemlich groß geworden in den vergangenen Jahren. Hast du dafür eine Erklärung?
Na, ich denke, vielleicht, weil der Frauenradsport jetzt wirklich viel populärer ist. Ich meine, mittlerweile haben wir auch Fernsehzeiten. Das heißt, unsere Rennen werden auch im Fernsehen übertragen und dadurch ist es halt nicht mehr nur eine reine Männersportart, so wie es vielleicht früher gesehen wurde, sondern mittlerweile nimmt man halt dann auch wahr, okay, auch Frauen fahren Rennrad und fahren eine Tour de France und einen Giro und eine Vuelta. Also, ja. Oder vielleicht kann es auch sein, dass die Männer einfach sagen, komm, jetzt ihr Frauen müsst auch mit.
Wenn jetzt von unseren Zuhörerinnen, also Frauen oder auch gerade junge Mädchen, welche noch nicht auf dem Rennrad waren und sich das gar nicht vorstellen können, weil es ist ja schon auch eine Schinderei so bergauf und man sieht ja auch die Anstrengung bei euch. Warum sollten sie trotzdem mit dem Rennradeln anfangen? Was ist für dich das Faszinierende daran?
Einfach das Gefühl, ja, von Freiheit. Man ist draußen in der Natur und man kann wirklich einfach die Ruhe genießen, die Natur genießen, den Blick im schönen Altmühltal natürlich. Aber ja, es ist einfach wirklich ein super Gefühl. Und klar, manchmal wird's anstrengend, auch bergauf, aber entweder fährt man halt dann langsamer oder man quält sich einfach mal ein bisschen und danach geht's auch wieder bergab. Und das Gefühl danach, bei einem guten Abendessen oder so, die Beine ein bisschen brennen zu spüren, ist Ja, sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert.
Du hast den Blick, das Panorama angesprochen. Im Rennen habt ihr sicherlich keinen Blick für die schöne Landschaft um euch herum in Frankreich, in Italien oder wo auch immer die Rennen sind, die Rundfahrten. Aber im Training nimmst du dir da auch mal ein paar Minuten, wenn du irgendwo bist, wo du jetzt nicht lebst und ständig trainierst und hältst mal an, genießt die Landschaft, machst ein Selfie oder so, wie andere Radler, Hobbyradler auch.
Ja, es kommt natürlich immer auf die Einheit ein bisschen drauf an. Wenn man gerade bei den Intervallen ist, dann jetzt nicht. Aber wenn dann quasi die erste Hälfte vom Training rum ist und die Intervalle geschafft sind oder so, kann man auch mal für eine Kaffeepause anhalten oder man plant die Route einfach ein bisschen anders und schaut sich dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten doch noch an oder fährt mal durch die Stadt durch. Und ja, also da schaut man schon, wenn es quasi die Möglichkeit gibt, dass man ein bisschen was erkunden kann und nicht gleich wieder ein Rennen ansteht, dann nutzt man es auf jeden Fall.
Im Training bist du in der Regel mit Frauen unterwegs, in deinem Team nehme ich an, aber daheim vielleicht auch mal mit Jungs, mit Männern aus deinem Radsportclub in Eichstätt. Ist das eigentlich anders? Also wollen die Männer, wenn sie mit dir fahren, mit der großen Tour de France Etappensiegerin, wollen die dich dann so ein bisschen kitzeln, reizen, herausfordern?
Ja, schön wäre es, wenn ich mal wen treffen würde, der mit mir fahren wird. Aber ich glaube, das
Ach,
Problem,
du bist zu gut für alle.
nein, das Problem ist, dass meine Trainingszeit halt immer in der Früh beziehungsweise am Vormittag ist und ja, nicht jeder den Luxus hat, in der Früh trainieren zu können, sondern die meisten halt dann eher am Nachmittag oder am Abend die Runde drehen, außer jetzt vielleicht am Wochenende. Und da bin ich halt dann wieder weg. Das heißt, ich trainiere eigentlich, wenn ich zu Hause in Eichstätt bin, immer allein. Also, falls es jemand hört und aus Eichstätt kommt oder Umgebung und doch mal vormittags fahren möchte, dann kann er sich gern melden.
Und einen gemütlichen 45er Schnitt fahren möchte, dann meldet euch
Den
bei
weiß
Ricarda.
ich.
Ricarda, als Mädchen hast du vor dem Radsport Ballett gemacht. Das heißt, es hätte auch eine Ballerina aus dir werden können, oder?
Ja, es hätte aber auch genauso gut eine Pianistin, eine Trompetenspielerin, eine Fußballerin oder eine Reiterin werden können.
Multitalent.
Ja, ich habe sehr, sehr viel gemacht und ich war ja ein sehr, sehr aktives Kind. Mir ist auf jeden Fall nie langweilig geworden und ich hatte jeden Nachmittag irgendwas anderes zu tun. Deshalb haben vielleicht meine Eltern gedacht, okay, jetzt noch ein Rennrad, dann sprengt's alles. Aber das Rennrad war dann das letzte zusätzliche Hobby und dann wurde alles andere ja beiseite gelegt.
Du hast vermutlich jede Woche so ein paar Trainingsstunden, die da zusammenkommen. Hast du trotzdem noch Zeit, auch mal was anderes zu machen? Also auch mal anderen Outdoor-Sport, mal wandern gehen, mal Trailrunning, schwimmen, wandern?
Ja, also schwimmen im Sommer dann auf jeden Fall. Einfach zum Ausgleich und Schwimmen ist auch wirklich gut, weil da das Verletzungsrisiko sehr, sehr gering ist. Trailrunning oder ja, Joggen insgesamt mache ich im Winter oft, aber da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit Verletzungen und ja, als Radsportler übertreibt man es dann natürlich immer sehr schnell, sehr gern und es ist dann nicht immer optimal.
Damit sind wir auch schon bei drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Die haben mit Outdoor generell zu tun. Die erste Frage ist, was ist deine Lieblings-Outdoor-Gegend? Muss also nicht mit dem Radl sein, kann auch schwimmen, wandern sein. Aber wo ist ein Ort, wo du am allerliebsten Outdoor-Sport betreibst?
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gern in den Bergen. Und ja, ich würde super gern mal in die Dolomiten. Und ja, also einfach Berge insgesamt, weil da kann man alles machen. Man kann joggen gehen, wandern gehen, schwimmen in einem Bergsee, also alles.
Und schnell mit dem Rad hochfahren geht auch noch.
Genau.
Die nächste Frage ist vermutlich sehr schnell beantwortet. Welches ist dein Lieblings-Outdoor-Equipment?
Ja, das Fahrrad.
Wenig überraschend. Und dann hätte ich noch gerne gewusst, dein bisher größtes Outdoor-Abenteuer.
Outdoor-Abenteuer. Ja, ich glaube, es hat auch was mit dem Radfahren wieder zu tun. Aber das ist unser Familienurlaub, den wir früher immer gemacht haben. Es hat, als ich 7 Jahre alt war, hat es angefangen. Da haben wir immer in den Sommerferien eine Radtour gemacht. Also meine Eltern, mein Bruder und ich. Und da sind wir dann losgefahren mit Zelt, Schlafsack, Campingkocher, allem drum und dran. Und sind dann zum Beispiel von Eichstätt nach Wien oder von Eichstätt nach Verona, von Eichstätt an und um den Bodensee. Also das haben wir dann wirklich 7 Jahre lang jeden Sommer gemacht. Und das war für meinen Bruder und für mich immer das größte Highlight.
Also definitiv bist du ein Familienmensch und du bist ein Aprilscherz. Ja. Am 1. April hast du Geburtstag. Dieses Jahr ist es der 24. Das heißt, die beste Zeit für eine Rennradlerin kommt ja erst noch auf dich zu. Was hast du denn noch so für Träume?
Also natürlich jetzt, 2024, steht Paris, die Olympischen Spiele an. Ja, es wäre natürlich ein Traum, aber ja, man muss einfach gucken, wie es bis Juni, da bis dahin ist die Qualifikation und man muss schauen, wie es bis dahin läuft und auch wie das Team zusammengestellt wird. Aber auf jeden Fall ist die Tour de France dieses Jahr wieder mein Ziel und auch die Vuelta im Mai. Und das sind jetzt so meine Highlights und ja, darauf konzentriere ich mich jetzt erstmal.
Toi, toi, toi für die Quali. Und Ricarda, als angehende Lehrerin für Ernährungs- und Hauswirtschaft, was ist für die Schülerinnen und Schüler, für die Kinder wichtiger im Leben? Dass sie wissen, wie ein Rennrad sich so fährt oder dass sie wissen, wie man einen Huhn groß züchtet?
Ich glaube, das Erste. Auf jeden Fall, wie man ein Rennrad fährt.
Sie hat viele Talente und es hätte eine Kuchenbäckerin oder Gärtnerin oder Köchin oder Reiterin, Ballerina, Pianistin, Trompeterin oder auch Hühnerzüchterin aus ihr werden können. Gott sei Dank wurde aus ihr eine Top-Profi-Rennradlerin. Vielen Dank für das nette Gespräch, Ricarda, und alles Gute.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung.
Alle Infos, Tipps und Links aus dem Podcast findet ihr in den Shownotes.
Outside Stories, wir sehen uns draußen.